Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit einem sehr interessanten Talkgast zusammen, Frau Prof. Dr. Irene Neuner, kommissarische Klinikdirektorin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Uniklinik RWTH Aachen. Herzlich willkommen, Frau Prof. Neuner.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Manche Leute entdecken das sehr früh, andere entdecken das sehr spät in ihrer eigenen Leidenschaften. Ab wann hatten Sie denn das Gefühl, ich glaube, ich möchte Medizin studieren und ich möchte Medizinerin werden?
Die Entscheidung, Medizin zu studieren, stand relativ früh fest. Ich würde sagen, das war so ab der Oberstufe des Gymnasiums.
Okay. Und dann muss man ja immer noch angenommen werden, man muss es studieren, es ist ein hartes Studium. Man ist sicherlich auch entbehrungsreich in der einen oder anderen Form. Und da muss man sich hier irgendwann eine Spezialisierung aussuchen. Das ist ein breites Themenfeld. Ich frage mich immer, wie entscheidet man sich da zwischen Urologie, Nephrologie? Und Sie haben sich dann für die Psychiatrie entschieden. Gab es da irgendwie ein ausschlaggebendes Erlebnis, ein Momentum, eine Person, was Sie vielleicht dabei beeinflusst hat?
Ja, so die Entscheidung fürs Gehirn ist gefallen über die Zusammenarbeit mit Frau Lütgen-Drekoll vom Anatomischen Institut in Erlangen. Sie war damals eine der wenigen Professorinnen in der Vorklinik. Und nach der Vorklinik war so die Frage, in welche Richtung geht es. Und da hat mich schon immer sehr das Gehirn fasziniert. Und dann gab es die Möglichkeit zur Promotion an die New York University nach New York zu gehen, in dem Bereich Gehirn und peripheres Nervensystem. Und dort habe ich als erstes das klinischen Scientist-Modell kennengelernt, sodass Ärzte und Wissenschaftler sowohl wissenschaftlich wie auch klinisch tätig waren und das sehr früh.
Sie sind dann in der Folge, als Sie auch hier ins Haus gekommen sind, eine Expertin für bildgebende Verfahren letztendlich im Bereich der Psychiatrie geworden. Das ist ja immer sehr interessant, wenn man das als Laie hört, denkt man sich, was kann ich denn da sehen? Also bei bildgebenden Verfahren, kann ich denn Erkrankungen als solches, die eine psychische Störung im CT, MRT irgendwie lokalisieren? Geht das tatsächlich?
Ja, Sie können Netzwerke identifizieren, die verändert sind.
Ja, und wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, es gab eine Frau, die Sie sozusagen in dem Rahmen damals kennengelernt haben, die auch die einzige Professorin sind. Vielleicht gibt es ja heute Leute, die auch Sie wiederum als Rollenmodell wahrnehmen. Ist das was, über das man nachdenkt? Ist man sich dessen bewusst? Also gehen Sie vielleicht jetzt auch anders mit Kolleginnen um, weil Sie wissen, dass Sie vielleicht für den einen oder anderen oder die eine oder die andere auch eine entsprechende Bedeutung haben können?
Ja, ich orientiere mich ganz gezielt interdisziplinär, multikulturell. Wenn Sie meine Arbeitsgruppe anschauen, dann sind wir sowohl sehr gemischt, was die Ausbildungen angeht, was die Geschlechter angeht und was die Herkunft angeht. Ja, das ist ganz gezielt so. Und auch während meiner Zeit als kommissarische Klinikdirektorin war es mir sehr wichtig, die Kolleginnen und Kollegen zu ermutigen, immer mehr Verantwortung zu übernehmen und das auch auf Führungsebene zu tun.
So im klinischen Alltag. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer leicht fällt, sich von diesem Patientenklientel in Anführungsstrichen auch ein Stück weit abzugrenzen, weil es ist ja, man ist mit einer anderen Art und Weise vielleicht auch damit auseinandergesetzt. Stelle ich mir jetzt einfach mal so vor. Es ist vielleicht was anderes, ob ich was Orthopädisches versorge oder mit jemandem, der offensichtlich akute Angstzustände hat. Wie macht man das? Wie geht man damit um im Alltag?
Sie müssen eine gute Selbstfürsorge betreiben und brauchen noch etwas anderes, woraus sie Kraft ziehen, zum Beispiel die Wissenschaft.
Ja, also das ist dann ein Stück weit ganz bewusst auch ein Kontrapunkt, den man setzen kann.
Ja.
Okay. Und was würden Sie sich sozusagen für die Fortentwicklung der Psychiatrie hier auch am Standort wünschen? Was ist irgendwas, was Sie konkret brauchen, wo Sie sagen, das ist für uns auch strategisch für die nächsten Jahre ein wichtiger Punkt, den wir angehen müssten oder der uns sehr hilft?
Ich glaube, die Vernetzung mit Jülich ist sehr, sehr wichtig, die weiter ausbauen. Und wir sind ja in Verhandlungen mit Siemens über ein Gerät, über das 7-Tesla-Gerät am Standort. Das, glaube ich, wäre ein wichtiger Schritt, um noch mehr Patienten einschließen zu können. Und wichtig wäre ein Investment in das klinischen Scientist-Modell.
Ja, jetzt ist natürlich das Haus, so wie wir hier gerade arbeiten, ein abgeschlossenes Korpus. Die Psychiatrie sitzt da mittendrin.
Ja.
So ist gewissermaßen in der Herzkammer des Gebäudes.
Ja.
Das hat Vor- vielleicht auch manchmal Nachteile. Was ist denn, fangen wir vielleicht mal mit den Vorteilen an.
Ja.
Wie sehen Sie so die interdisziplinäre Aufhängung?
Die ist sehr eng und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Mhm. Dadurch können Patientinnen und Patienten viel besser versorgt werden als bei einem getrennten System. Die Anforderungen an die Kliniker sind hoch. Man muss auf eine gute Ausbildung achten und auch auf eine gute Abdeckung der einzelnen Disziplinen. Ich sehe das als großen Vorteil, wenn man auch weitere Forschungsrichtungen überlegt. Es geht jetzt immer mehr in den Organ-Crosstalk. Zum einen Beispiel die Gut-Brain-Axis wird immer wichtiger. Und da ist es aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil, wirklich unter einem Dach zu sein.
Es ist ja insgesamt auch eine Frage, wir hatten das ja auch schon mal einmal angesprochen im anderen Kontext, wie Erkrankungen sich tatsächlich physisch korrelieren oder womit sie korrelieren. Also gibt es da ein Gegenüber oder nicht? Man kennt das vielleicht aus den Geisteswissenschaften als Leib-Seele-Problem.
Ne? Ja.
Was ist denn durch was eigentlich verursacht? Haben Sie das Gefühl, dass das vielleicht auch einer der Gründe dafür sein kann, dass man manchmal psychischen Störungen gegenüber im Allgemeinen auch noch ein bisschen stereotyp, vorurteilsgeschwängert gegenübertritt?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei einem Myokardinfarkt haben Sie das Herz als Korrelat. Bei einem Knochenbruch haben Sie ganz klar den gebrochenen Oberschenkelknochen als Korrelat. Und dass wir zunehmend in der Lage sind, bei psychischen Störungen neuronale Netzwerke zu identifizieren, die gestört sind. Und dass sozusagen the brain makes the mind. Ist ein Ansatz, der hilft, die psychischen Erkrankungen viel besser zu verstehen.
Wäre es rein technisch sogar denkbar, diese Netzwerke irgendwann mal, ich meine, anders zu verdrahten, anders zu modifizieren?
Ja, es gibt verschiedene Techniken, wie man die Netzwerke modifizieren kann. Das ist zum Beispiel die repetitive Magnetstimulation oder Sie können über Medikamente modifizieren. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Sie Psychotherapie über einen längeren Zeitraum durchführen, dass Sie dadurch Konnektivität im Gehirn verändern.
Ich habe gehört, dass es im Rahmen der Kybernetik auch viel mit neuronalen Netzen gearbeitet wird, dass das ein Trend ist, weil man festgestellt hat, dass die Algorithmen schneller lernen können auf dem Weg.
Ja.
Gab sogar mal ein Computerprogramm, was einen weltweit bekannten Go-Spieler geschlagen hat. Und dadurch sehen Sie da Möglichkeiten, sozusagen auch im Blick auf die Kybernetik durch dieses wechselseitiges, durch so eine Art Vergleichsmodell vielleicht auch zu lernen? Spielt das für Ihr Fach eine Rolle?
Wenn Sie zum Beispiel motorische Muster haben, dann denke ich ja, wenn sozusagen der Schaltplan des Gehirns ganz klar ist, dann ja. Bei psychischen Erkrankungen haben wir die Komplexität noch nicht verstanden. Wir sehen, dass sich Netzwerke verändern, aber wir wissen noch nicht, auf welche Art und Weise sie das tun.
Diese Veränderungen, sind die immer umweltbedingt oder sind die in vielen Fällen angeboren? Und wie hoch ist denn da der Prozentsatz?
Was die Psychiatrie so faszinierend und komplex macht, ist, dass sie immer eine Mischung haben aus Genetik, die wiederum beeinflusst wird durch die Epigenetik, also durch Umweltfaktoren, durch Lifestyle, durch Alter, durch Medikation.
Es gibt ja diesen, man nennt das vielleicht auch Drehtüreffekt, dass bei bestimmten psychischen Störungen die Menschen tatsächlich in der Häufigkeit wiederkommen. Und ich stelle mir das dann ehrlich gesagt ein bisschen schwierig und auch motivierend oder also eine besondere Herausforderung vor, sich zu überlegen, wie kriege ich das denn hin, jemanden dann nochmal und nochmal und nochmal zu behandeln, mhm, wenn vielleicht gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass das dann irgendwann mal komplett verschwindet, nicht so wahnsinnig hoch ist. Mhm. Haben Sie da ein konkretes Erlebnis oder was motiviert Sie dann tatsächlich im Alltag auch, es immer wieder aufs Neue zu versuchen?
Ich glaube, diese klinischen Beispiele zeigen sehr deutlich, dass wir grundlegende Dinge noch nicht gut genug verstanden haben. Also entweder ist die Klassifikation falsch oder der therapeutische Ansatz ist falsch. Ich könnte ja auch sagen, in der Behandlung mache ich denselben Fehler immer wieder. Oder eine stationäre Behandlung ist vielleicht nicht das richtige Tool für den Patienten. Mhm. Und ich müsste im Setting, im sozialen Setting, im System viel mehr in der Prophylaxe arbeiten, mhm, und das System beeinflussen, in dem der Mensch lebt. Oder besser gesagt, das Setting.
Erinnern Sie sich denn an besonders positive Beispiele, die Sie manchmal so motivieren?
Ja, an einen jungen psychotischen Patienten, der von seinem Doktorvater gebracht worden ist, der hochpsychotisch war, der auf dem Dachboden über Schlangen gestolpert ist, sich dabei den Fuß verknackst hat und der auf eine antipsychotische Medikation sehr, sehr gut angesprochen hat, mhm, und der seinen PhD auch beendet hat, nach Indien zurückgekehrt ist und ich treffe seinen Doktorvater ab und an bei der einen oder anderen Prüfung und dem es weiterhin gut geht.
Was ich eigentlich ganz interessant fand, das haben Sie gerade eben auch gesagt, Sie haben ja so ein bisschen gesagt, es war die einzige Frau im Rahmen Ihres Studiums, mhm, die Sie gewissermaßen als Rollenmodell gesehen, ja, haben. Das ist ja ein Umstand, der heute relativ komisch anmutet, ne? Also jetzt würde man sagen, es ist ja tendenziell ein bisschen anders geworden, wahrscheinlich nicht strukturell großartig anders, muss man immer noch sagen. Was glauben Sie, wie wichtig sind solche Rollenmodelle, dass die tatsächlich existieren, dass man da jemanden hat, an dem man sehen kann, es gibt auch da vielleicht ein Vorbild oder so und jemand zeigt das und lebt das auch entsprechend vor?
Ich glaube, das ist ganz essentiell. Das ist, mhm, auch etwas, was mir jetzt in der Führungsposition sehr wichtig ist, mhm, dass ich gezielt Oberärztinnen fördere, dass ich gezielt Wissenschaftlerinnen fördere. Und man sieht, dass mir zum Teil ein männlicher Kollege aus meinem Team Arbeiten vorlegt, mhm, wenn er zu 80% fertig ist. Mhm. Und die Frauen manchmal aus der Arbeitsgruppe, mhm, wenn es zu 130% ist. Mhm. Ja, ich glaube, es braucht eine gute individuelle Förderung, mhm, und denjenigen oder diejenige dann immer so das nächste Stückchen voranzustupsen manchmal oder, mhm, zu sagen, lass uns den nächsten Schritt gehen gemeinsam.
Jetzt haben Sie ja, ich glaube, gut 2 Jahre als Kommissar, drei Jahre als kommissarische Klinikdirektorin gewirkt. Mhm. Wie sehr hat das Ihren Blick auf die Arbeit in der Klinik nochmal verändert oder war das keine große Umstellung, weil, mhm, Sie ohnehin mit ganz vielen Dingen konfrontiert waren, die Sie vorher schon gemacht haben? Ja. Wie würden Sie das beschreiben?
Ich würde sagen, es war eine ganz tolle Zeit, im Team zu arbeiten. Mhm. Mein Führungsstil ist sehr kooperativ, mhm, und das ist etwas, was ich im Rahmen der Corona-Krise dann sehr positiv ausgezahlt hat. Mhm. Also wir mussten immer flexibel reagieren, mhm, es Abläufe ganz schnell umstellen, mit den besonderen Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten. Mhm. Das ist eine sehr positive Erfahrung und das, mhm, macht auch Spaß. Mhm. Und ein anderer sehr positiver Aspekt ist die Möglichkeit zu gestalten, dass wir die Tagesklinik, mhm, Würselen ausgebaut, mhm, haben, dass wir da eine spezielle Form der Psychotherapie, die interpersonelle Psychotherapie, mhm, eingeführt haben, den Austausch auf klinischer Ebene mit Jülich noch näher, mhm, zu intensivieren, dass also wirklich auch Kollegen von Station einmal die Woche mit Patienten nach Jülich fahren. Mhm. Und ich glaube, das große, für mich ein sehr faszinierender Moment war, als der Europachef einer großen Bildgebungsfirma gesagt hat, ja, Mental Health im Imaging kann er sich gut als neues Geschäftsfeld vorstellen und wir da in Verhandlungen über ein neues Hochfeld gerät sind.
Vielleicht nochmal im Blick auf die Psychiatrie noch einmal kurz gesprochen. Was glauben Sie, wie wird sich das Fach denn verändern? Also wenn wir jetzt sehen, Bildgebung hält in einem großen Maße Einzug. Ich weiß nicht, ob es das in den letzten 30 Jahren in dem Maße so gegeben hat, wie wir das heute schon praktizieren. Ich würde fast eher sagen, das ist vielleicht eine etwas neuere Episode der letzten 15 Jahre, so vielleicht so gemutmaßt. Was kommt denn dann da noch? Was kann ich denn da künftig alles über Bildgebungsverfahren tatsächlich in Erfahrung bringen? Was erwarten Sie da noch?
Ich denke, es wird Einfluss auf die Therapie haben, eine Therapie-Entscheidungshilfe geben. Wenn ich Medikament A und B habe und ich sehe, dass sich die neuronalen Netzwerke nach einer Einmalgabe in die Anführungszeichen richtige Richtung bewegen, dann würde ich eher mit Medikament A anfangen als mit Medikament B. Und dadurch würde ich dem Patienten viel Leid ersparen, seiner Familie, und ich würde natürlich auch hohe Kosten einsparen und müsste nicht 4 oder 6 Wochen frustran behandeln. Also das Stichwort wäre so individuelle Psychiatrie oder Präzisionspsychiatrie.
Personalisierte Psychiatrie.
Ja.
Und können Sie einmal beschreiben, die Nähe zum Forschungszentrum ist ja, glaube ich, gerade für Ihr Fach im Haus schon auch prägend, sicherlich. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt im Blick auf die Bildgebung. Ist das was diesen Standort auszeichnet? Gibt es in anderen Standorten andere Thematiken?
Ich würde sagen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Aachen, weil sie haben über Jülich und die Hochfeldbildgebung oder über die Kombination von MR und PET sind sie weltweit an der Spitze, was Bildgebungsentwicklung angeht. Und sie haben die Möglichkeit, dass da viel out of the box gedacht wird. Und in dieses Setting kommen Sie und bringen eine klinische Fragestellung rein, was eigentlich ungewöhnlich ist. Sie haben auch exzellente Bildgebungen zum Beispiel in Minnesota oder im Bereich MR-PET in New York oder an anderen Orten der Welt. Aber dieses Zusammenkommen von klinischer Fragestellung, wirklich von Patienten, und der exzellenten Bildgebung. Das ist selten.
Jetzt haben wir nun im Bereich der Psychiatrie seit Jahren deutliche Zuwächse. Ne? Also wenn man heute in der Psychiatrie geht, dann muss man sich um Auslastungsprobleme keine Gedanken machen. Eigentlich hat man in der Regel eine Auslastung von 104% oder irgendwie sowas. Also gefühlt mit einer langen Warteliste immer mit dabei. Und es ist schon ein deutlicher Druck auch sicherlich, was das Versorgungsgebiet betrifft. War das immer so? Hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt? Und wie nehmen Sie das wahr?
Ich glaube, dass der Druck schon über relativ lange Zeit groß ist. Also ich kann mich erinnern, auch als Assistenzärztin hatten wir Wartelisten oder hatten wir überbelegte Intensivstationen. Ich glaube, dadurch, dass wir am Beginn stehen, dass die psychischen Erkrankungen weniger Stigma erfahren, glaube ich, das beschleunigt diese Entwicklung nochmal, dann auch wirklich nach Therapieangeboten nachzufragen und als Patient auch genau zu schauen, in welche Klinik gehe ich, wer bietet was an, wer bietet welches Verfahren an. Wo finde ich ein offenes Ohr, wo finde ich Ruhe, wo kann ich verschiedene Therapieoptionen miteinander verbinden. Und da, glaube ich, sind wir als Uniklinik Aachen sehr gut aufgestellt.
Und wenn Sie jetzt an den wissenschaftlichen und an den medizinischen und klinischen Nachwuchs denken, was würden Sie den Leuten so mit auf den Weg geben? Was macht aus einem Menschen einen guten Psychiater? Was muss ich mitbringen? Einfach nur das grundsätzliche Interesse an Menschen oder geschultes Auge?
Ich glaube, sie müssen gut zuhören können und guten Perspektivwechsel vollführen können, sich gut in den Patienten, an die Stelle des Patienten setzen können und nochmal aus seiner oder ihrer Perspektive die Welt sehen.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die Zeit, in der Sie ganz am Anfang standen, was würden Sie sich denn so selber nochmal mit auf den Weg geben, wenn Sie sagen, jetzt sind Sie ja sehr weit gekommen, ne, und sind eine lange Wegstrecke zurückgegangen. Das ist ja am Anfang noch nicht immer klar, dass das da endet, wo man sich das vorher ausgedacht hat.
Ja.
Was könnten Sie sich selber zur Beruhigung oder zur Motivation nochmal zurufen?
Der Neugier folgen.
Der Neugier folgen, okay, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.